Lukas 9, Abvers 10. Heute Morgen. John hat mir gestern ein abgefahrenes Video gezeigt im Internet, nämlich von dem Hotdog-Wettessen. Hotdog-Wettessen-Weltmeisterschaft. Und der Champion, der derzeitige, ist ein Mann namens Joey Chestnut, ein Amerikaner. Er hat den Japaner Takeru Kobayashi letztes Jahr geschlagen, der 6 oder 7 Jahre lang den Rekord gehalten hat. Wie viele Hotdogs, denkt ihr, hat der Joey Chestnut verdrückt in 12 Minuten? 12? Oh, mehr? 50? Nee, mehr. 66 Hotdogs in 12 Minuten. Ist absolut ekelhaft, das anzusehen. Aber der Vize-Weltmeister, der Takeru Kobayashi, der hat auch einen anderen Rekord, nämlich er hat den Rekord im Kuhhirnessen. Kuhhirnessen, der hat 57 Kuhhirne in 15 Minuten gegessen. Ist das nicht toll? Dann gibt es noch einen anderen Typ, der hat 232 Chicken Nuggets in 6 Minuten verdrückt. Absolut rekordverdächtig. Sind Spitzensportler, diese Leute. Wir werden auch heute ein großes Essen, ein großes Fressen sehen, könnten wir sagen. Und das ist sicherlich auch Weltrekord, was wir heute sehen werden. Nämlich die meisten Menschen, die sich 5 Fische und 2 Brote geteilt haben. Ihr kennt die Geschichte. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie Jesus seinen Predigtdienst multipliziert hat. Er hat seine Jünger ausgesandt, zu predigen, zu heilen. Und in Vers 10 sehen wir jetzt, dass sie zurückkommen als Apostel. Sind immer länger Jünger, Lehrlinge, sondern sie sind jetzt Apostel, Ausgesandte. Wir sehen diesen Prozess von Jüngerschaft. Jesus hat diese Männer zu seiner Seite genommen. Sie haben ihn beobachtet. Sie haben eine Zeit lang, ein paar Jahre lang gemeinsam das getan. Mit Jesus zusammen. Und dann an einem Punkt sagt Jesus, jetzt seid ihr dran. Jetzt ist eure Zeit. Geht hinaus. Tut das, was ihr in meinem Leben gesehen habt. Tut es alleine. Ihr übernehmt jetzt ein Teil dieses Dienstes. Und dann natürlich zuletzt ist Jesus von ihnen gegangen, in den Himmel aufgefahren. Und jetzt sind wir sein Leib, durch den er wirken will. Genauso wie er durch seinen irdischen Leib gewirkt hat. Heiliger Geist hat die Apostel erfüllt und jetzt waren sie diejenigen und sind wir diejenigen, die diesen Dienst Jesu weitertragen dürfen. Wichtig, dieser Prozess von Jüngerschaft. Ich denke, jeder von uns, der irgendeinen Dienst ausübt, der irgendeine Begabung hat, die für den Herrn nutzt, sollte irgendjemand anderen zur Seite nehmen, der lernen möchte, in den wir investieren können, den wir sagen können, hey, lass uns ein Stück gemeinsam gehen und dann aber die Leute befähigen, es alleine zu tun. Wenn du eine Begabe hast, Bibel zu lernen, dann nimm ein paar Leute, zeig ihnen, wie das geht. Wenn du eine Gabe hast, zu evangelisieren, dann nimm Leute zur Seite, sag, hey, komm mit. Ich zeig dir, wie es geht. Ich lerne das. Wenn du eine Gabe hast, zu kochen, nimm vielleicht ein paar Interessierte, sag, ich zeig dir, wie es geht. Ich lerne das. Prozess von Jüngerschaft. Und all diese Dinge, all diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, lass uns sie entwickeln. Paulus sagt dem Timotheus, vernachlässige nicht die Gabe. Aber lass uns das nicht nur in unserem eigenen Leben nicht vernachlässigen, sondern lass uns das auch weitergeben, was Gott uns geschenkt hat. Und lass uns andere anleiten, wie wir diese Gaben für Jesus nutzen können. Dass wir von Jüngern, von Lehrlingen zu Aposteln werden. Und dieses Prinzip von Multiplikation und Jüngerschaft, eine ganz wichtige Sache. Vers 10 nochmal, als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten Und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Das war sicher ein Treffen voll Begeisterung. Die Jünger sind zurückgekommen, oder die Apostel, und haben erzählt die großen Dinge, die Jesus durch sie getan hat, wo sie gepredigt haben und Leute haben reagiert, wo sie für Menschen gebetet haben und die sind geheilt worden. Und die waren begeistert, aber auch müde, ohne Zweifel. Und das ist okay, wenn wir im Dienst des Herrn sind, wenn wir aktiv sind für Gott, manchmal werden wir müde. Das ist normal, das ist menschlich. Und Jesus nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. In Markus, in der Parallelstelle, lesen wir, er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht euch ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. So beschäftigt waren die. Nicht mal Zeit für ein Sandwich zwischendrin. So viel zu tun. Und sie haben gedient und gedient. Und das ist gut und das ist okay, aber Jesus sagt, kommt jetzt ihr selbst allein an einen öden, an einen einsamen Ort mit mir allein und ruht ein wenig aus. Sie gingen nach Bethsaida, das ist am Nordufer des Sees von Genezareth. Und auch wir brauchen das in unserem Leben. Wir brauchen Zeit alleine mit Jesus. Sonst brennen wir aus. Wir müssen das finden, auch so einen stillen Ort, eine stille Zeit gemeinsam mit Jesus. Ich glaube, jeden Tag brauchen wir so eine Zeit. Und dann ab und zu mal vielleicht längere Zeiten, wo man gemeinsam Zeit mit Jesus verbringt. Ich habe das vor ein paar Wochen mal getan. Einfach 2 Tage weg, nur mit meiner Bibel, um allein zu sein mit Jesus. Auf ihn zu hören, das ist wichtig. Ist erfrischend, geistlich erfrischend. Und ich habe das am Herzen, das im Frühjahr vielleicht mal mit den Männern zu machen. Einfach mal ein Wochenende weg zu sein und zu den Füßen Jesu zu sitzen. Irgendwo ein kleines Häuschen zu mieten, sagen, jeder hat sein Zimmer und wir beten gemeinsam den Herrn an, aber dann sei einfach allein mit Gott, verbring Zeit mit ihm, geh spazieren mit ihm. Machen das viel zu wenig. Ich denke, viele von uns geht so wie diesen Jüngern hier. Manchmal, wir haben nicht mal genug Zeit, gescheit zu essen. Sind so beschäftigt, so eingespannt im Beruf, in Familie, in den Diensten, die wir tun in der Gemeinde. Und ich habe mir gedacht, es wäre gut, einfach mal eine Gelegenheit zu beten. Wir nehmen uns die vielleicht selbst in unserem Alltag zu wenig. Aber vielleicht mal die Gelegenheit zu nutzen, einfach wegzugehen für 2 Tage und zu den Füßen Jesu zu setzen. Ich möchte euch herausfordern, wer das noch nie getan hat, macht es mal. Allein zu sein mit ihm. Zu fasten vielleicht. Nichts anderes zu tun, als mit ihm zu sein, mit seinem Wort. Ihr werdet erfrischt werden, das kann ich euch versprechen. Ihr werdet neue Visionen bekommen. Stille Zeit mit ihm, wir brauchen das regelmäßig. Regelmäßig Zeit mit Gott, dafür sind wir erschaffen. David sagt im Psalm 63, meine Seele dürstet nach dir, mein Gott. Das ist, wonach wir Durst und Hunger haben. Und Jesus sagt natürlich, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nimmer hungern, der wird nimmer dürsten. Er ist die Antwort auf diesen Hunger, auf diesen Durst unserer Seele. Nach dir dürstet meine Seele, sagt David. Wo suchst du deinen Ausgleich, wenn du gestresst bist? Ist der Fernseher Unterhaltung oder Urlaub, und das ist gut, oder Meditation? Die Leute suchen an den unterschiedlichsten Plätzen. Aber Jesus sagt uns, er ist derjenige, Gemeinschaft mit ihm, da finden wir Frieden, da finden wir Ausgeglichenheit. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Ich brauche diese Zeit mit ihm. Wenn ich die Zeit mit ihm vernachlässigt, dann merkt er das. Dann bin ich ungeduldig und bin gereizt, bin unausgeglichen. Ich brauche die Zeit mit ihm. Also sie gingen hier zusammen an diesen öden Ort. Die Jünger haben sich gedacht, ah, endlich Urlaub mit Jesus. Endlich mal eine Pause. Und dann lesen wir aber weiter im Vers 11, als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete ihnen vom Reich Gottes. Und die Heilung brauchten, machte er gesund. Es war nicht, was die Jünger erwartet hatten. Sie kommen an diesen öden Ort und ups, da ist eine riesen Volksmenge. Wir lesen hier 5000 Männer, also werden es mit Frauen, Kindern vielleicht so um die 20.000 Leute gewesen sein. Es war nicht, was die Jünger erwartet hatten. Jesus sagt, kommt, lasst uns gehen an einen öden Ort, ruht euch aus und dann sind da 20.000. Wie hättet ihr euch gefühlt als Apostel? Was hättet ihr gedacht? Hättet ihr gedacht, oh, ich habe keinen Bock, schon wieder so viele Leute, ich kann keine Leute mehr sehen. Die irgendwie abgewimmelt, die werden das probieren. Nicht das, was sie erwartet haben. Aber wichtiges Prinzip, glückselig, glücklich sind die Flexiblen, denn sie werden nicht gebrochen werden. Oft in unserem Leben geht es uns so, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir es erwartet haben. Und wirklich glücklich sind wir, wenn wir fähig sind, flexibel genug zu sein, uns daran anzupassen. Jesus nimmt diese Leute auf. Ich mag Jesu Herz. Er nimmt sie auf. Er redete zu ihnen vom Reich Gottes, also wieder zuerst gepredigt und die Heilung brauchten, machte er gesund. Wir haben vor 2 Wochen drüber gesprochen. Diese Störungen in unserem Leben als Möglichkeiten, als Gelegenheiten zu sehen. Jesus hat es getan. Leute waren da, die Jungs waren alle müde, ohne Zweifel, Jesus war müde. Und diese Leute waren nicht mal alle mit der geistlichsten Motivation da. Ich habe in meiner persönlichen Bibellese im Johannesevangelium gelesen, vor ein paar Tagen, durch die Parallelstelle. Das ist ein bisschen später eigentlich vom Zeitpunkt, nachdem er die Leute hier gefüttert hat. Aber sie kommen zu Jesus wieder, die Massen. Und Jesus sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Wunder, die Jesus getan hat, dass es Zeichen waren, messianische Zeichen, die den Leuten bestätigen sollten, dass Jesus der Messias ist, die auf Jesus hinweisen sollten. Und die Menschen sind irgendwo an diesen Äußerlichkeiten hängen geblieben. Oh, wir haben uns die Bäuche vollschlagen können. Oh, Zeichen und Wunder. Das sind Zeichen. Zeichen auf Jesus. Und wir Menschen, wir sind manchmal so wie Hunde. Ne? Ich zeige auf was, da schau und der Hund schnüffelt dann im Finger rum und ist ganz eingenommen von diesem Zeichen. Aber wozu das Zeichen wirklich da ist, ist auf das hinzuweisen, wo es hinzeigt. Die Isa in dem Fall. Und so waren die Menschen damals. Jesus sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr gesättigt worden seid. Und dann sagt er, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Also die Leute waren irdisch gesinnt, sind an den Zeichen und Wundern und dem Essen hängen geblieben. Und Jesus sagt ihnen, Leute, habt eine ewige Perspektive. Ist eine Illustration für das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Die Zeichen, die Wunder sollten die Leute auf Jesus hinweisen, dass sie zu ihm kommen und dass sie zuallererst gerettet werden. Aber die sind an den Äußerlichkeiten hängen geblieben. Die Leute sprachen zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Die waren wundergeil. Jesus, was sollen wir tun, damit wir dieselben tollen Dinge tun können, die du getan hast? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Viel wichtiger als dass ihr Wunder tut, Leute, ist, dass ihr glaubt und dass ihr gerettet werdet. Das ist eine tolle Illustration eigentlich, dieser Event, den wir heute ansehen, für das, worüber wir die letzten zwei Wochen gesprochen haben. Auf jeden Fall, Jesus hat diese Störung unter Anführungszeichen als Gelegenheit gesehen, diese Menschen, ihnen zu dienen. In der Parallelstelle in Matthäus lesen wir, dass Jesus innerlich bewegt war über sie. Es hat ihn im Herzen berührt, diese Menschen zu sehen. Denn diese Menschen waren wie Schafe ohne Hirten. Schafe ohne Hirte, denen geht es nicht wirklich gut. Sind nicht die intelligentesten Tiere, sind sehr hilflos eigentlich. Die haben keine natürlichen Verteidigungsmechanismen. Sind auch nicht die schnellsten Läufer. Die brauchen einen Hirten, der sie beschützt, der sie führt. Schafe sind auf sich allein gestellt, auf das sie orientiert, verlaufen sich leicht. Sie brauchen einen Hirten, der sie auf die Weide führt, der über ihnen wacht, der sie beschützt, wenn sie angegriffen werden. Jesus war innerlich bewegt. Oh, diese Menschen sind wie Schafe ohne Hirte. Und es hat ihn motiviert und er hat ihnen gedient, obwohl er müde war. Gute Hirte füttert die Schafe, er weidet die Schafe. Und er hat Gottes Wunder erfahren, er hat Gottes Kraft gefahren. Gott, der Vater, hat ihn da getroffen, an dem Punkt, wo er wahrscheinlich am Ende seiner irdischen Kraft war. Und trotzdem gesagt hat, okay Jesus oder okay Vater, wir wollten uns zurückziehen an einen einsamen Ort, wir brauchen eigentlich eine Pause, aber das sind jetzt diese Massen. Okay, ich nehme die Herausforderung an, dass es von dir ist. Ich bin am Ende meiner natürlichen Kraft, aber Gott, du bist nie am Ende deiner Kraft. Gott wird nicht müde, sagt uns Jesaja. Er mattet nicht, er ermüdet nicht. Und die auf ihn harren, denen geht es genauso. Sind wie die Adler, die sich in die Höhe schwingen. Und oft ist es so, ne? Wir sind konfrontiert mit diesen Situationen, wir sind müde, wir haben keinen Bock, wir haben keine Lust. Und dann bringt Gott Menschen in unser Leben oder Dienstgelegenheiten, wo wir vielleicht natürlich sagen, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Hey, sucht euch irgendjemand anderen. Aber wenn wir diese Dinge als Gelegenheiten sehen und einen Schritt im Glauben tun und sagen, ja Gott, ich vertraue darauf, dass du mir jetzt die Kraft gibst, wo ich keine mehr habe und dass du mich stärkst, dann trifft uns Gott in dieser Situation. Wir haben das oft erlebt. Ich habe es ganz eindrücklich erlebt an meinem ersten Missionseinsatz. Waren wir in Prag. Und waren saumüde am Ende des Tages und dann war da ein Gottesdienst und die Leute sind gekommen und wir durften mit denen reden und beten und es war das Letzte, wonach ich mich gefühlt habe. Ich hatte nicht die super geistliche Einstellung und nicht viel Glauben. Das Einzige, was ich wollte, war schlafen. Kennt ihr das, wo ihr so müde seid, dass das Einzige, woran ihr denken könnt, oh, ich will eigentlich nur schlafen. Und dann kommen diese Leute und uns ist in dem Sinn eigentlich an dem Punkt nichts anderes übrig geblieben, als mit den Leuten zu beten. Und das Coole war, dass Gott da war. Gott hat Menschen berührt, die haben zu weinen begonnen, die haben ihr Herz ausgeschüttet und du bist da drin und plötzlich erfährst du Gottes Kraft, wie er dich zurüstet und wie er dir Gedanken gibt und das alles trotz dir, nicht wegen dir und das ist das Tolle eigentlich. Vieles, was Gott tut, ist eigentlich trotz uns, nicht wegen uns. Einfach nur, weil wir verfügbar sind und Gott sagt, okay, Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz auf ihn gerichtet ist. Wen kann ich gebrauchen? Okay, da ist ein müder, naja, unfähiger Typ. Ah, ich nehme den. Fülle ihn mit meiner Fähigkeit, mit meiner Kraft. Und Gott gebraucht schwache Menschen wie mich und dich. Ich habe es erfahren auf Praiseland, dritten Woche, Zeiten, wo du einfach so müde bist, dass du wegknackst im Mitarbeitertreffen. Aber du stellst dich Gott zur Verfügung und du bist offen für die Menschen, die Gott dir bringt. Und Er gibt dir Energie und er gibt dir die Worte. Manchmal geht es mir so, wenn ich die Predigt vorbereite, dass ich fast am Einschlafen bin. Du bist verfügbar und Gott ist treu. Und er gibt neue Kraft. Aber es braucht Verfügbarkeit, es braucht einen Glaubensschritt erstmal. Nicht zu sagen, sondern sagen, okay Gott, ich nehme es an von dir. Und obwohl ich am Ende von mir selbst bin, bin ich verfügbar für dich. Und da muss ich auf ihn vertrauen. Und das ist eigentlich gut, weil wenn ich ans Ende von mich selbst komme, dann kann er durch mich tun, was eigentlich er tun will. Ich stehe ihm immer im Weg und Paulus hat es gelernt. Er hat gesagt, wenn ich an das Ende von mir selbst komme, ich freue mich eigentlich drüber, denn das, was er durch mich tun kann, ist so viel mehr als das, was ich in meiner besten Zeit allein auf mich gestellt tun kann. Jesus war innerlich berührt. Das ist oft der Anfangspunkt, dass wir uns berühren lassen. Dass wir offen sind, dass Jesus uns sein Herz gibt für andere Menschen. Jesus war innerlich bewegt von den Bedürfnissen, vielleicht auch von dem Eifer dieser Menschen. In dem Sinn sind die uns ein Vorbild. Die sind zu Jesus gekommen, in die Wüste, an einen einsamen Ort, viele ohne Lunchpaket, einfach gegangen. Haben sich gedacht, hey, Jesus hören, bei Jesus zu sein, das ist wichtiger als zu essen. Wie oft machen wir das? Sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen? Für die Leute in der Bibel und auch viele Christen, ich denke an Christen in Indien, für die ist es ganz normal, regelmäßig zu fasten und zu beten. Wie oft tun wir das? Sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen? Frage ist vielleicht, wie hungrig sind wir nach Jesus? Ich bin ganz offen, oft bin ich so bequem und so lax in meiner stillen Zeit. Wie hungrig sind wir? Wie hungrig sind wir heute Morgen hier? Bist du da heute Morgen mit Erwartung? Vielleicht sogar mit so einer gewissen heiligen inneren Verzweiflung? Jesus, ich will dir begegnen, ich muss dir begegnen. Ich will von dir hören, ich brauche dich, Jesus. Wir singen diese Lieder manchmal. I'm desperate for you, I'm lost without you. Ich bin verzweifelt nach dir, ich bin verloren ohne dich. Ist das wirklich der Zustand unseres Herzens? Sind wir wirklich die, die kommen arm im Geist? Verzweifelt, Jesus, ich brauche dich. Ich will dich heute Morgen, ich will dir begegnen. Oder sind wir selbstgenügsam? Naja, geh mal im Gottesdienst, da treffen wir ein paar Freunde und naja, wirklich, braucht man Gott wirklich? Fordert mich heraus, diese Leute zu sehen, die Jesus nachlaufen in die Wüste. Sind wir noch hungrig nach mehr von ihm? Ist herausfordernd, oder? Und wirklich die Wahrheit ist, wenn wir da sitzen heute Morgen irgendwie so mit harten Herzen und gleichgültigen Herzen verschlossen, dann können wir genauso gut daheim bleiben und den Rasen mähen oder das Auto waschen. Es macht keinen Sinn, in der Kirche zu sitzen, einen Sessel zu wärmen. Das hat keinen geistlichen Wert in sich. Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Bittet und ihr werdet empfangen. Tun wir das. Mit welchem Herzen sind wir hier heute Morgen? Das ist ein guter Herzenscheck, was wir hier lesen. Mich fordert es heraus, diese Leute zu sehen. Wahrheit ist, wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn mehr als Essen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Vers 12 lesen wir weiter. Jesus ist hier am Predigen, er ist am Heilen, er dient den Menschen. Und dann lesen wir, der Tag aber begann sich zu neigen. Und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm, entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, Es sei denn, dass wir hingingen und für dieses ganze Volk Speise kauften, denn es waren etwa 5000 Mann. Er aber sprach zu seinen Jüngern, lasst sie reihenweise zu je 50 lagern. Es wird Abend, sitzen hier mit diesen zigtausenden Menschen an einem öden Ort. Und die Jünger denken sehr praktisch, sagen, es wird Abend. Sie sehen das Bedürfnis der Leute, irgendwann sollten die Leute essen. Und Jesus will sie eigentlich nicht hungrig entlassen. Und er wird uns nicht hungrig entlassen, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist schön. Gott ist nicht nur besorgt um die großen Dinge in unserem Leben. Dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, sondern er kümmert sich auch um diese ganz alltäglichen, um diese ganz kleinen Bedürfnisse. In unserem Leben ganz praktisch. Er hat uns das gelehrt, oder? Er hat uns gelehrt zu beten, Vater, unser tägliches Brot, gib uns heute. Ganz praktischen, täglichen Bedürfnisse. Es gibt nichts, was zu klein ist in unserem Leben. Es gibt nichts, was so unwichtig ist, was wir nicht zu ihm bringen können. Jesus ist daran interessiert, er ist darum besorgt. Und er will ein Teil davon sein, ein Teil von jedem kleinen Detail in unserem Leben. Wir können zu ihm kommen, wir können mit ihm drüber reden. Was macht dir Sorgen heute Morgen? Was liegt dir am Herzen? Bringst du ihm? Bring ihm dein Bedürfnis, bring ihm dein Anliegen. Petrus sagt, werft eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Wir dürfen beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Also Jesus will diesen Menschen dienen, er will sie versorgen. Ist interessant, wie er das tun will. Die Jünger kommen zu ihm, machen ihn darauf aufmerksam, Leute brauchen was zu essen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Er will seine Jünger gebrauchen. Er will uns gebrauchen. Er will seinen Leib gebrauchen. Wir sind sein Leib. Das ist nicht, was die Jünger erwartet haben. Wir werden uns jetzt die Lösungsansätze der Jünger anschauen. Die waren praktisch, die haben die Bedürfnisse der Leute gesehen. Es war ihnen auch ein Anliegen, dass die Leute versorgt werden. Und ihr erster Problemlösungsansatz war, das Problem abzuschieben. Was seht ihr das hier? Sie sehen das Problem und sie machen jetzt Jesus Vorschläge. Hey Jesus, kümmer du dich doch drum. Passiert so oft, oder? Das ist unsere Tendenz. Oft sagen die Leute, jemand sollte mal das oder das machen. Oder sehen Bedürfnisse, liegt ihnen vielleicht was am Herzen, sagen, hey, irgendwer sollte doch mal das angehen. Irgendwer sollte sich drum kümmern. Weißt du was, wenn Gott deine Aufmerksamkeit auf was richtet, ist die Chance ziemlich groß, dass er dich gebrauchen will, um das Problem zu lösen. Vielleicht bist du die Lösung oder ein Teil der Lösung. Unsere Tendenz ist oft, naja, wir sehen zwar das Ding, aber irgendwer anderer soll. Das war der erste Lösungsansatz der Jünger, es einfach wegzuschieben. Zweiter Lösungsansatz der Jünger war, entlass sie, Jesus, schick sie weg. Schick sie weg. Wir schauen auf unsere Umstände, auf unsere Ressourcen, was wir haben und wir sagen, Jesus, wir haben nicht das, was die Menschen brauchen. Also schicken wir sie weg. Hey, geh zum Psychiater, geh zum Therapeuten, geh zum Seelsorger. Ich habe nicht, was es braucht. Ich glaube, manchmal schicken wir die Leute voreilig weg. Im Markus-Evangelium sagt Jesus zu diesen Aposteln, sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Jesus war dort. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der gute Hirte unserer Seelen. Er hat alle Antworten auf die Probleme unseres Lebens. Und Menschen brauchen Jesus. Und wir haben Jesus, wir kennen Jesus, wir haben seinen Geist, wir haben sein Wort, wir haben alles, was es braucht, um Menschen zu dienen. Jeder einzelne Christ Und unser Ansatz ist trotzdem manchmal zu sagen, geht weg, schick sie weg. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gibt keine Notwendigkeit, Menschen wegzuschicken von Jesus, vielleicht sogar in die Welt, um dort Rat zu holen. Und ja, selbst wenn wir uns selbst unzulänglich fühlen, und das sind wir, unsere eigenen Ressourcen, unsere eigenen Fähigkeiten sind nicht gut genug, sind nicht groß genug. Aber lass uns das nicht vergessen, dass wir Ressourcen zur Verfügung haben, die größer sind als wir, wenn wir Jesus haben. Wir denken manchmal zu klein. Jünger haben zu klein gedacht in ihren Lösungsansätzen. Jünger haben nicht an den Wunder gedacht. Wie oft rechnen wir mit Wundern in unserem Leben? Wie oft rechnen wir damit, dass Gott eingreift? Wie oft wagen wir, Schritte im Glauben zu machen, im Vertrauen darauf, dass Gott uns nicht im Stich lassen wird? Wenn er uns führt, wenn er uns was aufs Herz legt? Wir leben oft so begrenzt, wir leben oft von unserer Vision und von dem, was wir tun, was wir uns zutrauen, in Angriff zu nehmen, so oft im Rahmen unserer eigenen menschlichen Ressourcen und unserer menschlichen Begrenzungen. Und wir rechnen nicht mit ihm. Und das begrenzt uns. Wir denken zu klein. Wir sehen auf uns, wir sehen auf das Sichtbare, aber wir sehen nicht auf ihn. Die Jünger, die sind an ihren eigenen Unvermögen hängen geblieben. Haben gesagt, wir haben nicht genug. Vielleicht sollen die Leute in die Stadt gehen, einkaufen. Das ist, was wir menschlich tun können. Und das war die zweite Lösung, an die sie gedacht haben. Ne? Okay, was können wir natürlich tun? Schick die Leute einkaufen in die umliegenden Dörfer. Die hätten sich gefreut, wenn da plötzlich 20.000 angetanzt wären. Ich erinnere mich dran, ich war bei den Pfadfindern als Jugendlicher. Und es war cool, wenn man da auf Sommerlager war, mal mit einkaufen zu gehen für 50 Leute oder so. Und du gehst dann in so eine kleine Dorfbäckerei und sagst, ja, wir brauchen gerade mal 300 Brötchen. Und so den ganzen Laden aufgekauft. Stell dir vor, hier 20.000 Leute gehen hier zum Bäcker ins Dorf nebenan. Aber es war ihr Lösungsansatz. Ich schicke die Leute einkaufen. Und Jesus hat es herausgefordert. Im Johannesevangelium lesen wir, er spricht zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Und Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Wie sagt, wo soll man denn einkaufen? Und er sagt, oh, wir haben gar nicht genug Geld, um die ganzen Leute zu versorgen. Hatten nicht genug Geld in ihrer Gemeindekasse, in dieser Gemeinschaftskasse, die sie hatten. 200 Denare hatten sie da drin. Nicht schlecht, sind 200 Tageslöhne eines einfachen Tageslöhners. Das war okay, das war genug in der Gemeindekasse für die 12 Jünger und die anderen Jünger, die mit ihnen normalerweise noch so unterwegs waren. Aber für 20.000 war zu wenig. Jesus, ich habe nicht genug. Jesus, ich habe genug, um meine Familie zu versorgen, da langt es, aber jetzt einen zusätzlichen noch. Schick sie weg, Jesus. Und dann kommt Andreas, der Bruder von Petrus. Und er kommt mit 2 Broten und 5 Fischen, die ihm ein kleiner Junge gespendet hat. Und es muss ein unschuldiger kleiner Junge gewesen sein, denn wer sonst würde sein Lunchpaket rausrücken, wenn er hier mit 20.000 hungrigen Leuten zusammensitzt? Was hättet ihr getan? Hättet ihr es rausgerückt? Oder hättet ihr euer Paket versteckt? Lasst bloß niemanden sehen, dass ich hier mein Lunch mit dabei habe. Aber 2 Brote, 5 Fische, ehrlich, für 20.000, die haben sich wohl einander angesehen, haben gesagt, das ist lächerlich. Wir haben nicht das, was es braucht. Und fühlen wir uns halt auch oft so, ich habe nicht das, was es braucht. Wir werden konfrontiert mit den Nöten der Menschen, mit unmöglichen Situationen. bei Gemeinde, Familie, Ehen, im Beruf, Finanzen. Vielleicht eine unmögliche Vision, die Jesus uns gibt. Er legt uns was aufs Herz, was so groß ist, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Worauf schauen wir? Schauen wir auf uns, auf unsere Weisheit, auf unsere Ressourcen? Dann sagen wir, das ist lächerlich. Wir haben nicht das, was es braucht. Ich habe nicht die Finanzen, die es braucht. Ich bin nicht begabt genug. Mose hat gesagt, ich kann aber nicht reden. Ich habe nicht das, was es braucht. Ich habe nicht die Geduld. Ich habe nicht die Liebe für die Menschen. Jeremia hat gesagt, ich bin zu jung. Und wir schauen auf das, was wir nicht haben, auf das, was wir nicht tun können, auf das, was ich nicht kann. Und dann beschließen wir, schick sie weg. Oder wir geben auf. Und wie gesagt, es ist wahr. In uns selbst können wir es nicht. In uns selbst sind wir nicht fähig, Menschen an Jesus statt zu dienen. Und oft gibt uns Jesus Berufungen und Aufgaben, die zu hoch sind für uns, die unsere Ressourcen übersteigen. Das ist oft ein Zeichen, dass die Vision wirklich von Gott ist. Und er wird uns immer wieder ein bisschen strecken. So die Kekse immer ein bisschen höher legen, ins nächsthöhere Regal, dass wir ein bisschen strecken müssen. Er wird uns immer wieder Gelegenheiten geben, ihm zu vertrauen. Unser Glaube gedehnt wird und wachsen kann. Wir sind dazu berufen, übernatürlich zu leben. Das ist, was Gott vorhat mit uns. Unser Problem ist, dass wir so oft nur auf das Natürliche schauen, wenn Gott das Übernatürliche tun will. Nicht wir können es tun, aber er will es durch uns tun. Warren Wiersbe hat gesagt, das Problem von vielen von uns ist, dass wir denken, dass Gott uns berufen hat, Produzenten zu sein. Wenn er uns in Wirklichkeit berufen hat, Verteiler zu sein. Er allein hat die Ressourcen, um menschliche Bedürfnisse oder Nöte zu erfüllen. Alles, was wir tun können, ist, seinen Reichtum zu empfangen und mit anderen zu teilen. Wir sind ja die, die es erzeugen. Das ist er. Wir können nur das austeilen, was er uns gibt. Das ist unser Part. Die Jünger in dieser Situation hatten vergessen, dass Jesus da war. Und das ändert die Situation. Manchmal verlieren wir den Blick dafür, ne? Und wir leben menschlich, auf einer rein menschlichen Ebene. Ah, ups, Jesus, du bist ja auch noch da. Wunderbar, das ändert die ganze Situation, ne? Und was unmöglich für uns ist, das ist ein Klacks für Jesus. Aber auf der anderen Seite, er wirkt nicht unabhängig von uns, sondern er will durch uns wirken. Er will uns gebrauchen und in dem Sinn brauchen wir Glauben. Müssen wir uns ihm zur Verfügung stellen. Wir schauen so oft auf das, was wir nicht haben und reden uns raus, warum wir das gerade nicht tun können. Aber Jesus sagt zu den Jüngern im Markus-Evangelium, was habt ihr? Und im Matthäus-Evangelium, bringt sie her zu mir, diese zwei Brote und die fünf Fische. Was habt ihr? Bringt es mir her. Er will, dass wir ihm das, was wir haben, bringen und dass wir es ihm zur Verfügung stellen. Und so beginnen Wunder. Ja, zuerst mal mit Jesus, der sagt, bring mir das. Aber Wunder beginnen auch mit uns. Das ist der Anfang des Wunders, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und dass wir ihm unsere kleinen Dinge bringen. Unsere zwei Brote, unsere fünf Fische, unsere Begabungen, unsere Fähigkeiten, so beginnen Wunder. Und er will das gebrauchen, was wir haben. Oh, danke schön, Jochen. Seht ihr, wie unfähig ich bin? Ich krieg dann mal das hin. Fünf Brote und zwei Fische waren es. Ja? Also vergesst alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Es macht keinen wirklichen Unterschied in dieser Stelle. Aber wir wollen ja biblisch korrekt bleiben. Ne? Fünf Brote und zwei Fische. Erstens, Jesus will, dass wir ihm vertrauen. dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir ihm unsere 5 Brote und 2 Fische bringen. Also er will das gebrauchen, was wir haben. Sehen wir immer wieder in der Bibel. Mose, was hast du in deiner Hand? Ein Stab? Okay, dann werden wir diesen Stab gebrauchen. Schlag aufs Meer mit einem Stab. David, was hast du in deiner Hand? Wir haben eine Steinschleuder. Okay, dann werden wir die gebrauchen und einen Riesen umlegen damit. Oder eine Harfe. Okay, dann werden wir das gebrauchen. Was hast du in deiner Hand? Ein Bleistift, Computermaus, Kochlöffel, ein Hammer. Esak, bring's mir. Bring mir deine Ressourcen. Weih mir deine Ressourcen, die Gaben, die ich dir gegeben habe. Auch wenn sie dir vielleicht unbedeutend erscheinen. Jesus will sie gebrauchen. Wir haben keine Vorstellung von dem, was er damit tun kann, mit unseren 5 Broten und 2 Fischen. Eine meiner Lieblingsstellen ist Epheser 3, Vers 20. Da heißt es, dass Jesus über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Er kann über die Maßen mehr tun, so ist es superlativer, als das, was wir uns überhaupt erdenken können oder vorstellen können. Und das ist sehr viel, oder? Jesus kann mehr tun. Mehr als das, was du dir denkst. Und das Wunderbare ist, wir dürfen beteiligt sein an dem Wirken Jesu. Und das ist wirklich begeisternd. Oder? Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein. Das ist begeisternd, oder?
Ja.
Amen. Ja, endlich. Das ist begeisternd. Vers 14. Er sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich reihenweise zu je 50 lagern. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung. Also bildet kleine Grüppchen. Und sie taten so und ließen sie sich lagern. Also die Jünger tun das, was sie tun können. Und das ist der zweite Punkt, wie ein Wunder beginnt. Es beginnt damit, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Es beginnt mit Jesus. Aber das zweite ist, wir sind beteiligt dran. Es ist nicht Untätigkeit. Okay, lassen wir mal Jesus mal und wir bleiben im Bett liegen und gucken zu, wie er Wunder tut. Nee, er will dich gebrauchen. Also tu das, was du tun kannst. Lass die Leute lagern. Okay, das schaffen die. Haben sie gemacht. Und dann im Vers 16, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie, Tischgebet. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegen. Also wieder, die Jünger tun das, was sie tun können. Und Jesus tut das Übernatürliche dazu. Und er brach, 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 und hat nie aufgehört. Hat ziemlich viel gebrochen. Brote gebrochen, nicht? Ich meine, nicht gebrochen. Und dann lesen wir, und sie aßen, und alle wurden gesättigt. Und dieses Wort gesättigt meint, sie waren so satt, dass sie nicht mehr konnten. Wie er das zu Weihnachten macht. Ihr haut euch den Bauch voll und ihr seid so voll, dass ihr eigentlich nicht mehr essen könnt. Und ihr denkt euch, wenn ihr jetzt noch ein bisschen esst, dann wird das Ganze recycelt. Und dann kommt die Mama oder die Frau und sagt, du Schatz, ich habe hier noch ein tolles Dessert. Ah, okay, her damit. Und du isst noch ein bisschen mehr und du bist wirklich voll, bis es nicht mehr geht. Das ist das Wort, was hier steht. Alle sind so gesättigt. Ich mag das an Jesus. Jesus ist nicht kleinlich. Jesus liebt es zu segnen. Und ich denke, Jesus hat eine tolle Zeit dabei. Er hat hier gebrochen. Das ist toll. Hier ausgeteilt, hier noch ein bisschen mehr. Er hat sich gefreut dran. Und die Jünger und diese anderen Menschen, die Jesus gebraucht hat, die hatten keine Vorstellung davon, was er tun würde, was er tun kann mit diesen 5 Broten und 2 Fischen. Diese Mutter hatte keine Ahnung, als sie die Jause eingepackt hat für ihren Sohn. Hatte keine Vorstellung von dem, was ihre 5 Brote und 2 Fische alles bewirken würden. Wunder geschehen an ganz normalen Tagen, Leute, wenn wir nur offen sind dafür. Wenn wir unsere 5 Brote und 2 Fische einpacken und Jesus geben. Und seht hier den Unterschied zwischen Jesus und den Jüngern und uns. Die Jünger haben auf sich gesehen, auf ihren Mangel, auf ihre Unfähigkeit, auf ihre Umstände. Jesus hat aufgesehen zum Himmel, hat die Dinge genommen, hat dem Vater gedankt. Die Jünger haben sich beschwert über das, was sie nicht haben. Jesus hat dem Vater gedankt für das, was sie haben. Dann müssen wir lernen von ihm. Wir sind zu undankbar. Wir sind normalerweise selbstsüchtig, von uns selbst eingenommen. Ich hätte mal gedacht, hey, klasse. 5 Brote, 2 Fische, das langt. Schnell essen, bevor die anderen es merken. Jesus war nicht selbstsüchtig, er war von den Bedürfnissen anderer eingenommen. Und dann seht, was Jesus als nächstes tut mit diesen Broten. Fängt sie an zu brechen. Frag mich, was die Brote gedacht haben. Den Händen von Jesus. Oh, autsch. Was soll das? Jetzt habe ich mich in die Hände Jesu gelegt. Jetzt habe ich mich ihm übergeben. Und jetzt das? Was macht er denn da? Er fängt an zu brechen. Ist auch ein Prinzip. Jesus bricht das, was er gebraucht. Das dritte Prinzip hier. Willst du ein Wunder erleben, dann rechne damit, dass du gebrochen wirst. Jesus bricht uns. Er bricht unsere Selbstgenügsamkeit, unseren Stolz, unseren Eigenwillen, sodass wir wachsen geistlich, dass wir brauchbar werden, dass wir bereichert werden selber auch. Damit Gott einen Menschen gebrauchen kann, muss er erstmal brechen. D.L. Moody, dieser große Evangelist, hat mal gesagt, ein Mensch kann leicht zu groß sein, dass Gott ihn gebrauchen kann, aber er kann nie zu klein sein. Normalerweise ist unsere Größe, zumindest wir glauben, dass wir so groß und so toll sind und so selbstgenügsam, das ist das, was uns schwächt eigentlich. Hudson Taylor hat gesagt, der Herr hat einen Mann gesucht, der schwach genug ist, um ihn zu gebrauchen. Und er hat mich gefunden. Zweiter großer Missionar. Paulus im 2. Korinther. Er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das rausgefunden. Wenn ich schwach bin, dann muss ich mich auf ihn verlassen und er kann so viel mehr tun, als ich aus eigener Kraft zustande gebracht habe. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Jesus ist stark in mir. Also wen Gott braucht, den bricht er. Also keine Panik, wenn Gott am Brechen ist. Ist normal. Ist ein Teil dieses Jüngerschaftsprozesses und es zeigt eigentlich nur, dass er Großes mit dir vorhat. Er will dich noch gebrauchen. Er rüstet dich zu. Und es ist dir zum Guten. Denk dran, dass diese Hände, die dich brechen, dieselben Hände sind, die sich an ein Kreuz haben nageln lassen für dich. Das sind seine liebevollen Hände. Und er vermehrt diese Brote in seinen Händen. Das passiert, wenn er am Brechen ist in unserem Leben. Er vermehrt uns. Er lässt uns wachsen. Er lässt uns reifen. Du wirst gesegnet. Und du wirst zu einem Segen in diesem Prozess. Also die einfache Rechnung heute Morgen ist, das Wenige, was wir haben, wird zu viel, wenn wir es zu Jesus bringen. Könnt ihr euch das so vorstellen? Ich bin eine Null, du bist eine Null, du bist auch eine Null. Du auch, du auch, du auch, du auch, du auch. Da haben wir 0, 0, 0, 0, 0. Aber Jesus ist die Eins. Und mit der Eins davor haben wir Millionen, Billiarden. Was immer, Jesus macht den Unterschied in unserem Leben. Und Jesus dankt, er bricht und er gibt den Jüngern. Wieder, er gebraucht die Jünger. Zweite Prinzip hier. Und es ist eine Freude, dass wir Anteil haben dürfen an seinem Werk. Gott will uns gebrauchen. Alle wurden gesättigt. Und es wurden aufgehoben, was ihnen am Brocken übrig geblieben war, 12 Handkörbe voll. Jesus hatte so viel Spaß dabei, andere zu segnen und zu brechen, als er übertrieben hat. Er hat zu viel. vermehrt. So ist unser Gott, er ist freigebig, er liebt andere zu segnen. Und dann zuletzt waren 12 Körbe übrig. 12 Körbe, warum denkt ihr 12 Körbe? 12 Apostel, für jeden Apostel einen. Und das ist das vierte Prinzip heute. Wenn wir anderen Menschen dienen, dann werden wir selbst bereichert und beschenkt, überreich. Die 5000 Männer plus Frauen und Kinder, die waren voll. Aber die 12 Apostel, die waren auch voll, aber die hatten darüber hinaus noch jeder einen Riesenkorb übrig. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. In welcher Gruppe willst du heute Morgen sein? Mit 5000, mit der Menge? Willst du einfach hier sitzen und dich beschenken lassen und fett und voll werden? Oder willst du in der Gruppe der Apostel sein? Und nachdem wir das letzte Lied gesungen haben, jetzt gleich, wirst du offene Augen haben. Wem kann ich dienen? Gott, wo wirst du mich gebrauchen heute? Vielleicht ein ermutigendes Wort. Vielleicht eine praktische Tat, praktisch helfen. Vielleicht finanziell jemanden unter die Arme greifen, der Not leidet. Für jemanden zu beten. Offenes Ohr zu haben. Seid verfügbar. Und ihr werdet Wunder erleben. Und ihr werdet selbst reich und geistlich beschenkt sein. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du die Antwort bist, Jesus, dass du unser Leben füllen willst und reich machen willst, dass du unseren geistlichen Hunger und Durst stillen willst und dass du darüber hinaus uns gebrauchen willst. Und ich bitte dich, stärke unseren Glauben, lass uns Menschen sein, die mit dir rechnen und die Großes wagen in Gemeinschaft mit dir. Gebrauch uns. Heute, jetzt gleich nach dem Gottesdienst, gebrauch uns im Leben voneinander, dass wir einander dienen als dein Leib. Das ist wunderbar, da werden wir reich und beschenkt. Danke, dass du da bist, Herr. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. In Jesu Namen. Amen.